Ja, moin. Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir hier zusammen Gemeinschaft haben können, dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Mit allem, was so dazugehört, also singen und beten und Wort Gottes hören und die Predigt verdauen und hinterher auch reden und Kaffee trinken, denn Letzteres gehört auch mit dazu und ist auch wichtig. Aber bei all dem, was wir so in dem Rahmen der Gemeinde ganz selbstverständlich tun und wie wir es tun, da stelle ich mir manchmal die Frage, wo stehen wir eigentlich? Auf welchem geistlichen Weg sind wir? Wir sind ja in dieser großen, vielfältigen Gemeinschaft aller Christen, die den Leib Christi bilden. Und er verändert sich ständig, erneuert sich, er wächst. Manchmal schrumpft er auch. Wo sind wir da einzuordnen? Wohin geht es mit uns? Und diese Frage hat sich wohl auch die Person gestellt, die den heutigen Predigttext für diesen Sonntag ausgewählt hat, einen sehr kurzen Text aus dem Hebräerbrief. Und das hat sich wohl auch der Verfasser des Hebräerbriefes gefragt, als er an die bedrängte Gemeinde aus Judenchristen diesen Brief schrieb. Auf welchem Weg seid ihr? Nach 12 eher theoretischen Kapiteln mit vielen Bezügen zum Alten Testament nimmt der Brief plötzlich eine andere Richtung und spricht über ganz praktische Fragen des Christenlebens. Braucht die Gemeinde da eigentlich eine Ermahnung? Ist Gemeinschaft unter Christen nicht eine Selbstverständlichkeit? Ist Gemeinde nicht ein Selbstläufer? Nein, das war sie nie und das ist sie auch bis heute nicht. Der Hebräerbrief ist schon was Besonderes. Man weiß ja auch nicht, wer ihn nun wirklich geschrieben hat. Darum findet man ihn im Neuen Testament auch an ganz verschiedenen Stellen zugeordnet. Empfänger des Briefes sind jedenfalls die Hebräer, also Juden, die sich zu Jesus Christus bekehrt hatten und wohl irgendwo außerhalb Palästinas lebten. Und ich lese den Text aus Hebräer 13, die Verse 1 bis 3 nach der neueren Luther-Übersetzung. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, schon Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Hebräer hatten bei ihrer Bekehrung zu Jesus Christus etwas ganz Wunderbares erfahren, nämlich den Ruf in die Freiheit. Ja, Jesus macht frei, das ist so. Als sie noch fromme Juden waren, da war ihr ganzes Leben durch eine große Zahl von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien geregelt. Und Jesus hatte das Gesetz Gottes ja auch nicht weggetan, er hatte es geöffnet, erweitert und erfüllt. Die Weisungen und Offenbarungen des Alten Testaments hatten weiterhin ihre Gültigkeit. Nur der Umgang mit ihnen, die Umsetzung ins tägliche Leben, das war nicht mehr so peinlich genau buchstabengetreu vorgeschrieben. Jetzt heißt es, lasst euch von der Liebe Gottes leiten, von den überlieferten Worten und Taten Jesu und auch vom Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ganz dicht dran. Zu dieser Nähe, dazu seid ihr befreit. Doch die Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Sie durchtrennt zwar die Fesseln der Buchstaben, der Traditionen und Rituale, aber dieses Schwert kann genauso die egoistischen Abgründe des eigenen Herzens eröffnen. Man ist dann ebenso frei. Und am Ende muss sich wohl jeder selbst fragen, was hast du eigentlich gemacht mit deiner neuen Freiheit? Mit welcher Motivation, mit welchem Ziel hast du deine Freiheit eingesetzt? Mit der Freiheit ist es also gar nicht mal so einfach. Und die Hebräer, die hatten noch ein weiteres Problem. Sie gehörten nun eben nicht mehr zur jüdischen Gemeinde, die mit ihren vielfältigen gesellschaftlichen und auch geschäftlichen Beziehungen gewisse Vorteile bot. Und sie standen auch nicht mehr unter dem Schutz der Synagoge, die zumindest zeitweilig politische Akzeptanz, ja sogar Narrenfreiheit genoss. Die Hebräer waren als Christen sowohl von der heidnischen als auch von der jüdisch geprägten Gesellschaft abgetrennt und auch angefochten. Diese Situation ist der heutigen Freikirchen gar nicht einmal so unähnlich. Wir sehen uns auf der einen Seite einer Gesellschaft gegenüber, die zunehmend nichts mehr von Gott wissen will, und auf der anderen Seite haben wir es mit den noch immer großen Volkskirchen zu tun, und die haben ihre Schwerpunkte mehr oder weniger auch in sozialen und politischen Bereichen. Wie alle Menschen in Schwierigkeiten suchen die hebräischen Christen nach Halt und ein wenig Frieden. Den Halt meinten sie durch eine Rückkehr zur Gesetzlichkeit zu finden. Der Frieden schien sich ihnen anzubieten, indem sie ihr Glaubensleben ins Private verlagerten. Hier setzt der Verfasser des Briefes ein. Er macht deutlich, dass das Alte Testament zwar Grundstock des christlichen Glaubens ist, jedoch das Evangelium, die gute Nachricht von der Versöhnung mit Gott, muss nicht nur geglaubt, sondern auch in die Welt hinein gelebt werden. Aber genau dieses Leben des Evangeliums war bei den Hebräern abgeflacht. Sie suchten Schutz in der Enge der Gesetzlichkeit und in der Geborgenheit des Privaten. Und da genau hinein zielen diese Worte. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gemeint sind die Brüder genauso wie die Schwestern. Besser wäre es heute wohl zu sagen, bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Was sagt dieser Satz aber genau aus? Es war in der Gemeinde der Hebräer durchaus noch Liebe vorhanden. Ja, aber sie bröckelte, sie verschwand, verdunstete so langsam. Und warum? Da können wir in Gedanken ein kleines Experiment machen. Gießen wir bei sommerlichen Temperaturen, wie wir sie ja hatten, ein klein wenig Wasser auf die Terrasse. Und nach kurzer Zeit ist das Wasser nicht mehr da. Wasser besteht, wie jede Materie, aus kleinsten Teilchen, und die bewegen sich. Und je heißer es wird, desto schneller bewegen sie sich, und irgendwann wird die Fliehkraft größer als die Kraft, die sie zusammenhält. Und dann sausen die Teilchen in die Luft und verabschieden sich als Wasserdampf auf Nimmerwiedersehen. Eine Gemeinde ähnelt da durchaus einem Schluck Wasser. Doch welche Fliehkräfte gibt es? Sind die Geschwister vielleicht nicht mehr nett zueinander? Ist der Gemeindekaffee zu schlecht geworden? Die Predigt zu flach? Die Lehre zu borniert? Oder sind andere Wiesen ganz einfach grüner als die eigene. Es gibt wohl viele Fliehkräfte, die an der Gemeinde zerren, aber nur eine einzige Bindungskraft, und das ist die Liebe. Wie könnte man dann für eine Gemeinde genügend Liebe herstellen? Einfache Antwort: gar nicht. Kein Mensch kann Liebe herstellen. Liebe, das ist die Wesensart Gottes. Und die können wir uns nur schenken lassen und weitergeben. Wie es in dem Lied beschrieben ist, das wir gerade eben gesungen haben: und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein, daran soll die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Jesus brennt für seine Gemeinde aus Liebe. Und wir können diese Liebe als Bindungskraft nur dann widerspiegeln, wenn wir sie als Gabe empfangen haben und nicht für uns behalten, sondern sie weiterleiten. Diese Liebe Gottes in uns kann jedoch zugrunde gehen. Liebe ist ein leicht verderbliches Gut. Sie stirbt zum Beispiel an unserem Geltungsbedürfnis, an der Rechthaberei, am Geiz, übler Nachrede, Neid, Egoismus und so weiter und so weiter. Denn das alles sind gefährliche Liebestöter. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Kann Gastlichkeit vergessen werden? Aber selbstverständlich. Indem Wichtigkeiten sich verschieben. Es hat doch wirklich jeder so viel zu tun in Haus und Garten, für die Familie. Und dann gibt es noch all diese Termine, berufliche und private, und auch noch für die Gemeinde und dann noch Sport und Freizeit und Kultur. Da muss man wirklich sehen, wie viel Gäste man sich noch zumuten kann und vor allem wen. Allzu leicht kommt man da ins Planen und Sortieren und Aussortieren. Und was ist mit den Fremden? Jesus sagt in Matthäus 25: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Der Verfasser des Briefes mahnt die Hebräer an der alten christlichen Tugend der Gastlichkeit festzuhalten und auch an der Ungezwungenheit in der Urgemeinde, wie sie berichtet wird. Sie brachen das Brot in den Häusern hier und dort und hielten die Mahlzeiten mit Freude. Das ist doch wirklich locker. Häusliche Gemeinschaft bedeutet immer einen Mehrwert, sowohl für die Gäste als auch für die Gastgeber, noch dazu, wenn einer der Gäste ein Engel ist. Nun stellt man sich unter Engel zunächst mal ein himmlisches Wesen vor, das ist schließlich normal. Es gibt dazu eine kleine Geschichte. Meine Mutter gehörte in ihrer Kindheit, also als sie noch ein kleines Mädchen war, zur altapostolischen Kirche, die es heute nicht mehr gibt. Und sie berichtet mir gern von einem besonderen Erlebnis. An einem der Sonntage wurde sie von ihrer Mutter aufgefordert, sich besonders hübsch anzuziehen, denn ein Engel würde die Gemeinde besuchen. Ein echter Engel. Man stelle sich das mal vor. Meine Mutter wäre fast geplatzt vor Neugier und Vorfreude. Und dann erschien er auch tatsächlich in der Gemeinde. Der Engel, ein kleiner, dicker, glatzköpfiger Mann. Kein schimmerndes Gewand, kein goldenes Haar Und fliegen konnte er auch nicht. Engel war in der Kirche eben nur ein Amtstitel, wie zum Beispiel Bischof. Engel sind letztlich Diener Gottes, also die Geschöpfe, die Gott dienstbar sein wollen und seinem Willen folgen, ob sie nun himmlischer oder nur irdischer Natur sind. Und diese Erkenntnis nimmt dem Text zwar den übernatürlichen Charme, aber sie macht ihn verständlicher. Schließlich haben wir heute entgegen mancher Erwartung sogar einen Technikengel. Es geht hier nicht so sehr um die Gastfreundschaft als fromme Leistung, es geht um den Segen, der zusammen mit dem Gast ins Haus kommt. Es geht um dieses gegenseitige Geben und Nehmen von geistlichen und materiellen Gütern. Es geht um eine mitmenschliche Leichtigkeit im Namen Jesu, die uns selbst zu Engeln werden lässt, als Besucher oder Gastgeber. Und diese knapp 2000 Jahre alte Aufforderung passt durchaus noch ins 21. Jahrhundert. Immer mehr Menschen glauben heute durch Fernsehen, Internet und Smartphone jederzeit und überall mit der gesamten Menschheit verbunden zu sein. Doch genau dadurch verlieren sie möglicherweise die Fähigkeit zu echten zwischenmenschlichem Kontakt. Die Vereinzelung der Menschen, die Abschottung, der Rückzug in kleine Grüppchen, das sind Phänomene, die schon lange in die Christengemeinden eingebrochen sind. Jedoch, der Weg zu Gott führt auch immer über den Mitmenschen. Und der Weg zum Mitmenschen führt auch immer über Gott. Und darum geht es auch im letzten Vers. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Christen der damaligen Zeit lebten in ständigem Konflikt mit den jeweiligen Machthabern. Es war ihnen ja auch gar nicht möglich, Kaiser oder König als oberste Instanz zu akzeptieren, denn allein Gott war ihr Herr, dem mussten sie gehorchen. Und darum standen sie immer mit einem Bein im Gefängnis oder sogar auf dem Richtplatz. Bei uns wird kein Gläubiger aufgrund seiner Überzeugung ins Gefängnis geworfen, doch auch hier gibt es Menschen, die gefangen sind in ihrer sozialen Situation, in Krankheiten, in Schuldgefühlen, in Ängsten, in Zweifeln. Der Verfasser des Briefes fordert nun die Hebräer auf, an ihre Geschwister zu denken. Dazu gehört es natürlich zuerst, sich ihrer Notsituation überhaupt bewusst zu werden, sie nicht einfach auszublenden. Daran denken bedeutet aber auch, sie im Gebet mitzutragen. Und darüber hinaus erinnert der Text an Matthäus 25, an die Schwestern und Brüder zu denken, meint auch, ihnen etwas zu essen zu bringen, zu trinken zu geben, mit Kleidung zu versorgen, Gemeinschaft und Schutz zu gewähren. Denn in jeder Schwester, in jedem Bruder offenbart sich Jesus. Sie alle sind, genau wie wir, sein Leib. Wir danken unserem Vater im Himmel sehr oft dafür, dass wir in einem freien Land leben dürfen. Wir können unseren Glauben offen bekennen und ausleben und sogar evangelisieren, wenn wir es denn auch täten. Eigentlich gibt es in unserem Glaubensleben keine äußeren Widerstände, doch Widerstände können auch nützlich sein. Wer Sport treibt, überwindet körperliche Widerstände. Um die Muskeln und Knochen und Gelenke zu stärken und so gesund zu bleiben. Wenn keine Widerstände da sind, wie zum Beispiel bei Astronauten in der Schwerelosigkeit, ist das auf Dauer mit der Gesundheit und dem Leben nicht vereinbar. Wenn wir in unserem Umfeld nun gar keine geistlichen Widerstände zu überwinden haben, sind wir dann einfach nur besonders gesegnet? Oder sind wir in unserer geistlichen Gesundheit gefährdet und herausgefordert, solche Widerstände sogar zu suchen? Vielleicht liegen solche Widerstände auch gut verborgen in unserem Inneren, sodass wir sie nicht wahrnehmen können oder vielleicht auch gar nicht wahrnehmen wollen. Wir leben noch in unserem Leibe. Wir sind aus unserer menschlichen Begrenztheit noch nicht herausgehoben. Wir leben mit unseren Schwächen und unserer Bedrückung. Doch genau das sollte uns die Augen für das Leben der anderen öffnen. In allen drei Versen des kleinen Textes nehmen wir eine eindeutige Bewegungsrichtung da wahr. Vom Ich zum Wir. Vom einzelnen Christen hin zur Gemeinde Jesu und viel weiter darüber hinaus. Gemeinde ist keine Erfindung der Apostel, sondern eine Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Die Not des Einzelnen wird gewendet, indem sein Blick hingewendet wird zur Liebe Gottes, indem er die Zuwendung der Geschwister in seiner Gemeinde erfährt. Der Text ermutigt uns und lädt uns ein, Wege zu unseren Geschwistern neu zu suchen und unsere geistlichen Muskeln ein wenig zu trainieren. Und dieser Text schlägt auch Schneisen hinein in eine Gesellschaft, die Gott, den Schöpfer, weitgehend vergessen hat. Gott gibt Weisung, weil er die Menschen und ganz besonders seine Gemeinden und ganz besonders auch jeden Einzelnen von uns unendlich liebt. Haltet euch fest an der Liebe Gottes. Amen.